Guten Morgen. Marc hat es uns schon erklärt, wir feiern ja heute den ersten Advent. Und der erste Advent ist ein Feiertag, der, auch wenn es vielleicht nicht für alle so wirkt, 100-mal wichtiger ist als der Black Friday. Ich weiß nicht, ob ihr den mitbekommen habt, ich habe noch gar nie gewusst, dass es diesen Feiertag gibt. Jetzt dieses Jahr ist er mir zum ersten Mal begegnet. Wenn man mich gefragt hätte, hätte ich gedacht, Black Friday, das ist Karfreitag. Aber das kommt natürlich nicht hin. Aber vergesst diesen Black Friday, das ist total bedeutungslos. Der erste Advent dagegen ist ein richtig wichtiger Feiertag. Advent, das sehen wir hier auch auf der Folie, wenn ich die noch kurz sehen darf, Konstanze. Das wäre super. Advent, wunderbar, vielen Dank. Advent kommt vom lateinischen Adventus, Ankunft. Marc hat uns ja auch darauf hingewiesen, es ist die Zeit der Erwartung. Wir erwarten Jesus. Das Thema im Advent, und damit beginnt ja auch ein neues Kirchenjahr, heute beginnt ein neues Kirchenjahr, und das Thema ist immer die Erwartung der zukünftigen Dinge. Denn das, was wir für die Zukunft erwarten, das prägt unser gegenwärtiges Handeln, immer. Also wenn ich fürs nächste Jahr eine große Erbschaft erwarte, gell, wenn ich weiß, nächstes Jahr kommt eine große Erbschaft, da rechne ich fest damit, ja, dann ist natürlich Schluss mit Opel. Da gehe ich jetzt schon mal ins Tesla-Autohaus, ins Porsche-Autohaus, informiere mich mal, lass mir mal Prospekte schicken. Das verändert jetzt mein Verhalten. Oder wenn ich eine Kündigung erwarte, dann arbeite ich ganz anders, als wenn ich eine Gehaltserhöhung erwarte. Das wisst ihr alle, das macht einen Riesenunterschied. Oder mir geht es immer so, ist ein bisschen peinlich, immer am Abend, bevor die Fastenzeit beginnt, die Fastenzeit nehme ich sehr ernst, da esse ich dann wirklich fast nichts, aber an dem Abend, weil ich weiß, ab morgen gibt es nichts mehr, da haue ich nochmal so richtig rein. Die Erwartung der zukünftigen Dinge verändert die Gegenwart. Dummerweise funktioniert es andersrum nicht. Wenn ich weiß, dass am nächsten Tag eine große Hochzeit ist, esse ich trotzdem gleich viel. Das ist die einzige Ausnahme, die mir eingefallen ist. Die Erwartung der Zukunft prägt unser gegenwärtiges Handeln. Und das gilt auch für unsere Reise mit Gott. Das, was wir für die Zukunft erwarten, wirkt sich jetzt auf unser Verhalten aus. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns sehr klar damit auseinandersetzen, was wir denn für die Zukunft erwarten. Und der Advent im Kirchenjahr stellt es sozusagen sicher, dass jedes Jahr an 3 bzw. 4 Sonntage darüber nachgedacht wird, was wir Christen für die Zukunft erwarten. Und für die heutige erste Adventspredigt, da schauen wir in eines der schwierigsten, der mysteriösesten und der geheimnisvollsten Bücher der Bibel. Das ist die sogenannte Apokalypse des Johannes. Oder auf Deutsch die Offenbarung. Apokalypse bedeutet Enthüllung. Da wird was verborgen ist, wird sichtbar. Die Apokalypse oder die Offenbarung des Johannes ist das einzige prophetische Buch im Neuen Testament. Im Alten Testament sind die prophetischen Bücher, haben die Mehrheit, wenn man so will. Im Neuen Testament gibt es nur ein einziges prophetisches Buch. Und das ist dieses, die Apokalypse des Johannes. Und in diesem Buch sind Visionen, Prophetien aufgeschrieben, die der Seher oder der Prophet Johannes hatte. Dieser Prophet, der war auf einer felsigen Mittelmeerinsel, der Insel Patmos im heutigen Griechenland. Da war der im Exil, ausgestoßen, ausgeschlossen aus der Gemeinschaft. Die haben den verbannt, wahrscheinlich wegen seinem Glauben, haben ihn da auf diese Insel verbannt, auf dieses felsige, karge Eiland. Und dort in der Einsamkeit, in der Einöde, da sieht er Bilder. Da hat er wahrscheinlich während dem Gebet Visionen. Er bekommt Offenbarungen von Gott. Er sieht Bilder von Jesus. Er sieht die himmlische Welt. Und er sieht das Ende der Welt. Und genau in diese Bilder gehen wir heute rein. Jetzt muss man natürlich wissen, dass diese Bilder, die der Seher Johannes da hatte, das sind prophetische Bilder. Also das sind keine Abbildungen der Wirklichkeit wie Fotos. Der hatte keine Videodrohne, ist damit in die Zukunft geflogen, hat da alles gefilmt und dann hat er gezählt, 4000 von denen, 24 von denen und 12 von denen, sondern das sind prophetische Bilder. Die Bilder sind eine Botschaft. Die Bilder sind eine Botschaft. Es geht nicht darum, da irgendwas abzubilden, was sich nachher genauso ereignen wird, sondern diese Bilder sind eine Botschaft. Wir kennen das vermutlich am ehesten vom Träumen. Dort haben wir auch Bilder, die Botschaften sind. Nicht immer, aber ich erzähle ein Beispiel. Ich habe vor kurzem geträumt, letzte Woche, dass ich auf einem schmalen, glitschigen Grat unterwegs war. Ich hatte Angst, auszurutschen. mir war es nicht wohl dabei. Und ich glaube, ihr versteht das Bild sofort. Und manche werden mir vermutlich nachher auch sagen, wo denn mein schmaler, glitschiger Grat ist. Bin offen für Deutungen, wenn sie lieb kommen. Aber wir verstehen das Bild. Wir verstehen ganz klar, da muss man nicht viel erklären. Wir verstehen dieses Bild. Oder ich habe geträumt, das habe ich vorgestern geträumt, ich fahre mit dem Auto, muss ich durch einen reißenden Fluss durchfahren. Ganz genau so ein dramatisches Bild, ihr versteht es. Wir verstehen diese Bilder, die Bilder sind in sich eine Botschaft. Und genau so sind auch diese Bilder zu verstehen, die der Seher oder Prophet Johannes hat. Also weniger eine Beschreibung als vielmehr eine prophetische Botschaft. Und der Predigttext heute, das ist der offizielle Predigttext, der offizielle evangelische Predigttext für den ganzen Advent in ganz Deutschland, der führt uns hinein in eine Vision vom Thronsaal Gottes. Also wir gehen mitten hinein in den Himmel. Eine Vision vom Thronsaal Gottes, der himmlische Thronsaal. Und es ist total abgefahren, wie das losgeht. Der Seher Johannes, der sieht eine Tür. Der sieht die Tür zum Himmel, zum Himmelreich. Und da öffnet sich die Tür und er geht durch diese Tür hindurch, hinein in die himmlische Welt. Und dann wird er nach oben gezogen. Und dort findet er dann einen Thron und auf diesem Thron, so sagt er es, da sitzt einer. Er sieht einen Thron und auf diesem Thron, da sitzt einer. Mehr sagt er nicht dazu. Aber wir verstehen dieses Bild. Wer sitzt auf dem Thron im Himmel, wer ist dieser eine? Gott selber. Das ist total selbsterklärend. Gott sitzt auf dem Thron. Und so befindet sich der Johannes im himmlischen Thronsaal und sieht Gott. So, und jetzt kommt der Bibeltext und da gehen wir jetzt schrittweise durch. Also ich lege den jetzt so mehr oder weniger Vers für Vers aus. Offenbarung, Apokalypse 5, Vers 1. In der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, also Gott, sah ich eine Buchrolle. Sie war innen und außen beschrieben und mit 7 Siegeln verschlossen. Interessant, was auffällt, Johannes benutzt die Ich-Form, also ich sah da etwas. Damit kommt er wie ein subjektives Element hinein. Er bringt sich ins Spiel, er macht es nicht objektiv, sondern sagt, das habe ich gesehen, das habe ich gesehen. Und was sieht der Johannes? Er sieht in der rechten Hand Gottes ein Buch mit 7 Siegeln. Wir kennen das in unserer Sprache. Also das nennt man Wirkungsgeschichte, wenn man erforschen will, wie so ein Bibeltext Kultur geprägt und verändert hat. Dieses Kapitel 5 hat eine gigantische Wirkungsgeschichte. Und das bis hinein in unsere Sprache, das Buch mit 7 Siegeln, kommt genau daher, das kennen wir. So mancher Ehemann sagt ja, meine Frau ist für mich ein Buch mit 7 Siegeln. Ja, was meint der damit? Der meint, ich verstehe die nicht. Ich weiß nicht, was in der vorgeht. Ich habe keinen Zugang zu ihrem Innersten. Ich habe keine Ahnung. Und manche Ehefrau sagt vermutlich über einen Mann, der ist für mich ein Buch mit 7 Siegeln. Und alle sagen über den Hund, der ist für mich ein Buch mit 7 Siegeln. Keine Ahnung, was in dem Tier vorgeht, wenn es mich immer so anschaut. Also was will man damit sagen? Wir haben keinen Zugang, das ist verborgen, das ist ein Geheimnis, das ist uns nicht erschlossen. Es ist versiegelt, dieses Buch. Und ein versiegeltes Dokument, das kennen wir vielleicht noch ein bisschen, das darf ja nur von jemand geöffnet werden, der dazu berechtigt ist. Das ist ja der Sinn eines Siegels. Und das gilt auch heute noch in unserer Rechtsordnung. Wer ein Siegel unberechtigt bricht, der macht sich strafbar. Gilt auch heute noch. Nur benutzen wir ja, so kommt es mir zumindest vor, in meinem Alltag praktisch keine Siegel mehr. Das ist jetzt nichts, was man noch so wirklich tut. Also ich kenne noch Plomben, die gibt's. Zum Beispiel haben wir einen in unserem Hydrant, der ist verplombt. Und an dem großen Stromkasten bei uns im Keller, da ist auch eine Plombe. Und so wie ich das, wenn ich das richtig verstehe, ist der Sinn dieser Plombe, dass den nur bestimmte Leute aufmachen dürfen. Nicht unsere Kinder zum Beispiel. Und ich bin auch nicht berechtigt, unseren Hydrant zu öffnen. Also man könnte auch sagen, ein Buch mit 7 Plomben, aber das wäre, glaube ich, zu wenig. Aber mir ist was eingefallen. Ich habe gedacht, naja, vielleicht haben wir doch so etwas wie Siegel in unserer digitalen Welt. Wir haben eine moderne Form vom Siegel. Wenn ich jetzt im Black Friday bei Amazon die um 20% reduzierte Blumenvase kaufen will, die vorher nochmal um 20% verteuert wurde, was muss ich da machen? Da logge ich mich ein bei Amazon. Da muss ich mich anmelden mit meinem Konto. Und mein Konto ist versiegelt. Ich habe ein Konto bei Amazon, das ist versiegelt. Ich bin der Einzige, der Zugang hat zu diesem Konto. Und man könnte, glaube ich, sagen, mein Passwort im Internet, das Passwort ist so etwas wie ein Siegel. Weil das gewährleistet, dass nur derjenige, der dieses Passwort kennt, nur derjenige ist berechtigt, das Passwort zu öffnen. Also das könnte dann so aussehen. Ja? Ein Konto mit 7 Siegeln. Ich habe schon gedacht, das kriegt jetzt keiner. Also, stellt euch mal vor, das ginge das nächste Mal so. Das wäre ein Problem, gell? Ein Passwort, zwei Passwort, sowieso, wenn man 1, 2, 3, 4, 5 hat, dann geht es ja noch. Aber da muss man 7 verschiedene Passwörter. Wirklich gut gesichert. Aber, also, zurück zum Ernst. Das war jetzt auch der, ab jetzt hören die Jokes auf, gell? Jetzt wird es ernst. Die Zahl 7 ist die Vollzahl in der Bibel. 7 Tage hat Gott gebraucht, um die Erde zu erschaffen. 7 Tage, bis alles fertig war. 7 ist die Zahl der Vollendung, zieht sich durch die ganze Bibel. Also Gott hält dieses Buch mit 7 Siegel in der Hand, dieses Buch ist vollendet versiegelt. Das ist total versiegelt, da hat nicht einfach jemand Zugang. Und jetzt will der Johannes natürlich wissen, ja, was ist denn in diesem Buch mit den 7 Siegeln? Was steht denn da drin? Und natürlich ist das das Geheimnis. Das ist ja der Trick, dass es versiegelt ist, dass man es nicht wissen kann, was da drin steht. Jetzt haben wir natürlich, im Gegensatz zu dem Johannes, der diese Vision da auf seiner Insel hatte, einen riesen Vorteil. Wir können ja die ganze Apokalypse, das ganze Buch der Offenbarung durchlesen. Und dann wissen wir, was in diesem Buch steht. Deshalb werde ich jetzt ein bisschen spoilern, nennt man das, glaube ich. Also verraten, was drin steht. Was steht in diesem Buch mit 7 Siegeln? Ganz grob steht in diesem Buch mit 7 Siegeln der Plan, wie Gott die Welt wiederherstellen wird. Da steht der Plan, wie die Welt wieder in Ordnung kommen wird. Wie wir hier leben werden, ohne gleichzeitig die Natur zu zerstören, Mittel wie Glyphosat benutzen zu müssen, das Klima aufzuheizen, Eisbären zu vernichten und so weiter. Wie wir hier in Harmonie leben können, ohne alles zu zerstören. In diesem Buch mit 7 Siegeln steht der Plan, wie wir hier leben werden, das Unrecht und das Böse vernichtet werden wird, sodass kein Kind mehr hungern muss, dass solche Pakete nicht mehr nötig sind. Dass kein Mensch mehr missbraucht wird, dass kein Mensch mehr im Mittelmeer ertrinken muss, weil er vom Wohlstand ausgesperrt wird, wo niemand mehr seine Macht für sich benutzt und wo alle Krankheiten und der Tod überwunden werden. Also in diesem Buch steht mehr oder weniger die Lösung für alles. Für alles. Das steht da drin. Und hier steht der Plan drin, wie Gott es zu dieser Lösung bringen wird. Wie Gott alles gut machen wird. Das steht da drin. Und jetzt steht der Johannes, und er weiß natürlich nicht, was drinsteht, aber er spürt, oh, da geht es ums Ganze. Und dann geht es weiter, und er beschreibt, und ich sah einen mächtigen Engel, der mit lauter Stimme fragte, wer ist würdig, die Siegel aufzubrechen und das Buch zu öffnen? Wer ist würdig, fragt dieser mächtige Engel. Gell, das ist kein Weihnachtsengelchor, das ist ein mächtiger Engel. Sein Bass, da dröhnt der ganze Himmel. Wer ist würdig? Wer kann die Siegel öffnen? Wer hat die Würde? Interessant, würdig. Wer von uns Menschen ist würdig? Oder wer von den Engeln, die da sind, ist würdig? Wer ist überhaupt würdig, vor den Thron Gottes zu treten und dieses Buch zu nehmen und zu öffnen? Und dann Vers 3, aber es gab niemand, der es öffnen und hineinsehen konnte. Weder im Himmel, also auch nicht die Engel, und da hat es noch mächtige Gestalten und alles Mögliche, kommen wir nachher noch kurz drauf. Noch auf der Erde, bei den Menschen, noch unter der Erde, in der Unterwelt. Niemand. Niemand ist würdig, das Buch zu öffnen. Also das herrscht Schweigen im Himmel. Wer ist würdig? Und die Frage verhallt. Schweigen. Betretenes, betroffenes Schweigen. Niemand ist würdig. Es gibt niemand, der würdig wäre, vor den Thron Gottes zu treten und dieses Buch in Empfang zu nehmen. Und jetzt Johannes, ich weinte sehr. Ich weinte sehr, weil niemand gefunden wurde, der würdig war, das Buch zu öffnen und hineinzusehen. Also der weint sehr, der Johannes, der weint heftig. Der weint laut. Ohne Scham, so voller Schmerz, so voller Trauer. Und ich glaube nicht, dass er weint, weil seine Neugierde enttäuscht wird. Oh, jetzt weiß ich nicht, was da drin steht, oh, ist aber schade. Er weint über die Menschheit. Und er weint über sich selbst. Er weint, weil da niemand ist, niemand, der würdig wäre, vor den Thron Gottes zu treten. Niemand. Und so verhallt die Frage, wer ist würdig? Die verhallt im himmlischen Thronsaal. Und wir hören nur noch das verzweifelte, hemmungslose Schluchzen des Johannes, der sehr weint. Das ist die Antwort. Wer ist würdig? Wer ist würdig, das Buch zu nehmen? Die Antwort ist Weinen, Tränen, Trauer. Niemand. Jetzt, was ich vorher nicht erwähnt habe, einfach weil die Zeit dazu gefehlt hat, oder sonst wird das alles zu groß. In diesem himmlischen Thronsaal, da steht dieser Thron, auf dem sitzt einer, aber da ist nicht nur Gott in diesem himmlischen Thronsaal. Johannes sieht da noch vier mächtige Gestalten, Tieren gleich, vier mächtige Gestalten. Und dann sieht er noch um diese, also da ist der Thron, dann sind da diese vier mächtigen Gestalten und drumherum sieht er 24 Älteste. Älteste kennen wir, manche, die jetzt hier in unserer Gemeinde regelmäßig dabei sind, so nennen wir unsere Gemeindeleiter, die Älteste, das sind Anführer, Leader, Leiter, wie auch man das bezeichnen will. 24 Älteste sind da auch noch dabei bei dieser Szene. 24 ist auch eine besondere Zahl. 24 ist 2 mal 12. 2 mal 12 ist jetzt eine einfache Rechnung, aber ich erkläre es gleich. 12 wiederum, das kennen wir. Im Alten Testament gibt es die 12 Stämme Israel. Dan, Gad, Sebulon, ihr kennt es. Das sind die 12 Stämme. Und 12 ist auch die Anzahl der Apostel, die Jesus berufen hat. 2 mal 12. Also in diesen 24 Ältesten, das ist das alte Volk, das Volk Israel, repräsentiert und gleichzeitig die Kirche, das neue Volk. Die stehen da beieinander, repräsentiert durch diese 24 Ältesten. Und von diesen Ältesten, und es hätte mich natürlich wahnsinnig interessiert, welcher, aber das wissen wir nicht, da meldet sich einer zu Wort. Und der sagt, der tröstet den Johannes, hör auf zu weinen. Also der macht ihn jetzt nicht rund, sondern der tröstet ihn. Später heißt es, einer kommt und wischt alle Tränen ab. Da geht's schon los mit Tränen abwischen. Hör auf zu weinen. Du brauchst nicht weinen, Johannes. Warum? Und jetzt kommt's. Der Löwe aus dem Stamm Juda und Nachkomme Davids hat den Sieg errungen. Er ist würdig. Er wird die 7 Siegel aufbrechen und das Buch öffnen. Also der Älteste, wer auch immer das jetzt hier ist, der tröstet den Johannes und sagt, hey, weine nicht, es gibt tatsächlich einen. Es gibt einen, der würdig ist. Einer ist würdig. Einer hat den Sieg bereits errungen. Das ist schon passiert. Das liegt sogar schon in der Vergangenheit. Das ist schon passiert. Und wer ist dieser eine? Der Löwe aus dem Stamm Juda und der Nachkomme von David. Ein anderer Prophet aus dem Alten Testament, da heißt es, der ein Friedensreich aufrichten wird. Der Nachkomme Davids. Er, der Messias, ist damit gemeint. Und wir Christen, wir wissen natürlich auch, von wem hier die Rede ist. Von Jesus. Warum Jesus? Nun, Jesus ist ein Nachkomme Davids. Das hören wir immer in der Weihnachtsgeschichte. Da kann man den Stammbaum an, aus dem ersten Buch Mose. An diesen Stamm Juda. Wie ein wilder Löwe wirst du sein, heißt es da. Und nochmal, diese Bilder, die sprechen ja für sich. Wir sehen den Löwe nicht. Gell? Wir sehen hier keinen Löwe. Wir hören nur, dass der Älteste sagt, der Löwe aus dem Stamm Juda hat den Sieg errungen. Der Löwe hat den Sieg errungen. Und wir verstehen, was Löwe bedeutet. Löwe steht nicht für Schmusekatze. Löwe steht für Macht, für Stärke, für Würde, für königliche Würde. Deshalb ist der Löwe übrigens auch so ein berühmtes Wappentier. Gell? Bayern hat ein Löwe, Baden-Württemberg 3 Löwen auf dem Wappen. Stellt euch das mal vor. Als wäre einer nicht genug. Und sogar die Überlinger, jetzt mal einen kleinen Ausflug in die Lokalgeschichte, mute ich euch zu. Sogar die Überlinger haben 2 Löwen, also die Stadt Überlingen, das ist das Wappen der Stadt Überlingen. Wir haben hier da den Habsburger Löwen, hier, das ist der Reichsadler, ehemals Freie Reichsstadt. Und dann haben wir noch den oberen Löwen auf dem Oberwappen. Und wir verstehen das Bild, der hat nur ein Schwert in der Hand. Für was steht dieser Löwe? Für Macht, für Sieg, wenn man so will, auch für Dominanz, für Kraft, für Würde. Kann man sagen, tolles Wappen. Ich erkläre euch kurz die Geschichte von diesem Wappen, vor allem von diesem Oberwappen. Das hier ist ja hier das ganze Reichsstädtische. Diesen großen Löwe gab es 1525, das ist jetzt bald 500 Jahre her, vom Kaiser. persönlich an die Überlinger verliehen, für ihre Verdienste im Kampf gegen die Linzgauer Bauern hier. Also die haben die Bauernanführer hier niedergemacht. So, und jetzt stehe ich hier und bin sowohl väterlicherseits wie mütterlicherseits stammig aus Bauerngeschlechter und eines sogar ein Linzgauer Bauerngeschlecht. Gell? Und plötzlich verändert sich mein Verhältnis zu diesem Löwe ganz massiv. Der ärgert mich sogar, der regt mich auf, wenn man so will. Aber da sieht man ein bisschen was mit Macht, gell? Und Dominanz. Und wenn sich jemand durchsetzt, mit Gewalt durchsetzt, dann gibt es Sieger und dann gibt es Verlierer. Und das Wappen bringt es wunderbar zum Ausdruck. Der Löwe aus dem Stamm Juda, wir haben den Löwen noch nicht gesehen, wir haben nur gehört, der hat den Sieg errungen. Und wir Christen, wir lieben diese Löwenbilder, die sind ja auch super. Bei Narnia, dieser große Epos von C.S. Lewis, da gibt es Aslan, den Löwen, der Löwe aus Juda. Interessanterweise kommt das Bild des Löwen für Jesus im Neuen Testament nur ein einziges Mal vor. Ein einziges Mal. Und es ist genau an dieser Stelle. Sonst kommt der Löwe für Jesus gar nicht vor. Der Löwe aus dem Stamm Juda hat den Sieg errungen. Jetzt haben wir nur gehört von diesen Löwen. Und jetzt ist natürlich die Frage, ja jetzt stehen wir da im Himmel, wir stehen da bei Johannes und jetzt wollen wir wissen, ja jetzt muss dieser Löwe ja kommen. Wie springt der da jetzt rein? Mit was für einem mächtigen Gebrüll? Wie wird dieser Löwe sich jetzt Platz schaffen? Jetzt kommt der Löwe. Jetzt kommt der Löwe. Und dann sieht Johannes Folgendes. Da sah ich direkt vor dem Thron, umgeben von den vier mächtigen Gestalten, die ich erwähnt habe, und dem Kreis der Ältesten, also 24, ein Lamm stehen. So sieht der Löwe von Juda aus. Ein Lamm. Eines der ungefährlichsten, der niedlichsten, der lieblichsten, der harmlosesten Geschöpfe dieser Welt. Will man fast sagen, oh wie süß. Aber merkt man, das passt irgendwie jetzt auch nicht, gell Löwe. Aber das löst es aus. So putzig, so niedlich. Ach, das ist ja nett. Jetzt ist da so ein kleines Lämmle da. So sieht der Löwe von Juda aus. Wie dieses Lamm. Nein, eigentlich sieht er so nicht aus, sondern es sah aus, als ob es geschlachtet wäre. Große Wunde im Hals, damit das Blut rausläuft, aufgerissen, zerstört. Und Bibelkenner, die wissen natürlich sofort, das ist ein Bild für das Opferlamm, für Jesus, der am Kreuz gestorben ist. Und trotzdem, gell, dieses Lamm, es hatte 7 Hörner. Und Hörner wiederum, Hörner stehen für Macht. Immer. Wir kennen das auch bei Wiki, die Wikinger. Je größer das Horn auf dem Helm, desto mächtiger der Wikinger. Wiki hat nur so kleine und der Halva, oder wie heißt er? Salva? Halva? Der hat ganz große. Also hier, das hat alle Macht. 7, wieder die Vollzahl. Dieses Lamm hat alle Macht, alle denkbare Macht liegt bei diesem Lamm. Und dann noch die 7 Augen, das sind die 7 Geister Gottes, die in die ganze Welt gesandt sind. Bedeutet, das Lamm kann alles sehen. Es sieht alles, bekommt alles mit. Und hier in diesem Bild, da kommt was zusammen, was man kaum zusammenbringt. Das ist das Bild des Löwen von Juda. Gell? So sieht er aus. Geschlachtetes Lamm, das alle Macht hat und allgegenwärtig ist, alles sehen kann. Wer hat den Sieg? Wer ist würdig? Wer bringt alles zum Guten? Der Löwe von Juda, der aussieht wie ein Lamm. Und das Lamm wird übrigens 29 Mal alleine in der Apokalypse erwähnt. Wie erreicht der Löwe von Juda den Sieg? Wie erreicht er den? Nicht durch das Töten von Bauern, nicht durch Gewalt, nicht durch Kampf, durch Macht, durch sich durchsetzen, sondern auf dem gegenteiligen Weg. Dem Weg der Machtlosigkeit, der Demut, der Bereitschaft zu leiden, sich zu verschenken, der Bereitschaft zu sterben. Das ist unglaublich. Das ist total unglaublich. Das Buch ist reaktionär, anders kann man es nicht sagen. Und was jetzt kommt, das macht mir absolute Gänsehaut. Das Lamm ging zu dem, der auf dem Thron saß und nahm die Buchrolle aus seiner Hand. Hey, Gott bestätigt das. Er reicht ihm förmlich, so kann man es auch in anderen Übersetzungen besser lesen, er reicht diesem Lamm förmlich die Buchrolle. Das Lamm darf die Siegel brechen. Das Lamm darf die Siegel brechen. Gott bestätigt das. Und als es, also das Lamm, sie die Buchrolle genommen hatte, warfen sich die 4 mächtigen Gestalten und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Niederwerfen Und wir verstehen das Bild. Stell dir vor, der Trump würde sich vor dem Kim Jong-un oder wie der heißt, niederwerfen. Da wäre jedem klar, was das bedeutet. Das ist Anbetung, das ist die Anerkennung dieser königlichen Macht und Würde. Also sowohl die Kirche wie auch das alte Volk Israel, sie alle werfen sich vor diesem Lamm nieder, in der Gegenwart Gottes. Erkennen sie seine Autorität an. Die beten ein Lamm an. Wir beten ein Lamm an. Natürlich beten wir einen Löwe an, aber wie sieht der Löwe aus? Wie ein geschlachtetes Lamm. Den beten wir an. Dem folgen wir. Der geht uns voran. Das ist unser Höchster. Der steht über allem. Ein geschlachtetes Lamm. Und das geht dann weiter. Und dann sah und hörte ich Tausende und Abertausende von Engeln, eine unübersehbare Zahl. Sie standen rund um den Thron und die vier mächtigen Gestalten und Ältesten und riefen mit lauter Stimme: Würdig! Würdig! Die Frage vom Engel war: Wer ist würdig? Er ist würdig. Würdig ist wer? Das geopferte Lamm. Das geopferte Lamm. Macht zu empfangen, Reichtum, also Geld, und Weisheit, Kraft und Ehre, Ruhm und Preis. Und alle Geschöpfe in der Luft, auf der Erde und unter der Erde und im Meer, das erinnert an die 10 Gebote, an alles, was in der Welt lebt, hörte ich laut mit Einstimmen: Preis und Ehre, Ruhm und Macht gehören ihm, der auf dem Thron sitzt, dem Lamm für alle Ewigkeit. Wow! Das Lamm, der Löwe, der aussieht wie ein Lamm, der sich hätte alles nehmen können, weil er alle Macht hat, die 7 Hörner, der sich alles hätte nehmen können und dem alles vom Satan persönlich auf dem Silbertablett serviert wurde. Der blieb Lamm. Und jetzt bekommt dieses Lamm alles, auf das es verzichtet hat, alles zurück. Macht und Ehre und Reichtum, alles. Und dann gibt es ein Lobpreiskonzert, wie es noch nie gegeben hat. Sogar die Tiere bellen, miauen, quaken, miezen, was auch immer, muhen mit. Das Lamm ist würdig. Das Lamm ist würdig. Der Löwe, der aussieht wie ein Lamm. Und wie erringt dieses Lamm den Sieg? Und da gibt es noch so ein Part, das wird nicht allzu viel, aber das nehmen wir kurz rein. Da gibt es ein Part, da singen die Ältesten ein Lied. Etwas, das es in unserer Kirche so nicht geben wird. Im Himmel passiert es. Die Ältesten singen ein Lied. Dort heißt es: Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel aufzubrechen. Denn du wurdest als Opfer geschlachtet. Und mit deinem vergossenen Blut hast du Menschen für Gott erworben. Menschen aus allen Sprachen und Stämmen, aus allen Völkern und Nationen. Das Lamm lässt sich schlachten, opfert sich, verschenkt sich. So hat das Lamm den Sieg errungen. Nicht im Töten von Bauern oder Aufständischen, nicht in einer Machtdominanz, in einer Demonstration der Stärke, nicht mit Gewalt. Wie erringt das Lamm den Sieg? Indem es sich töten lässt, schlachten lässt, indem es sein Blut vergisst. Und hier interessant noch der Seitenhieb von Johannes, der musste wohl noch sein: aus allen Sprachen und Stämmen kommen die Menschen. Die christliche Bewegung ist niemals, niemals national, immer bunt, immer global, immer, wenn man so will, ich weiß, ein schwieriges Wort, Multikulti. Denn Gott ruft ja Menschen von überall her. Und ich kann wirklich nur staunen über diese Bilder und ich ahne, welche tiefe Wahrheit da drin steckt. So, das war jetzt wunderbar, der Ausblick in den Himmel. Jetzt wird es ein bisschen enger. Denn Jesus gibt uns, seinen Nachfolgern, noch Folgendes mit. Hier, er sagt seinen Jüngern: Das muss euch klar sein. Liebe Leute, das muss euch klar sein. Macht euch da keine Illusionen. Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. So, also der Weg des Lammes, kann man sagen, ist wunderbar, was Jesus gemacht hat. Der Löwe ist ein Lamm, das Lamm lässt sich schlachten, am Ende hat das Lamm den Sieg. Wunderbar. Aber Jesus sagt, der Weg des Lammes ist mein Weg und der Weg des Lammes ist auch euer Weg. Das ist auch unser Weg als seine Nachfolger. Und wir alle wissen, es gibt Wölfe und Schafe. Und Jesus lädt uns ein, den Wolfsweg zu verlassen und den Schafsweg zu wählen. Und zwar jeden Tag aufs Neue. Und wenn wir umkehren, Joachim, da sitzt er, der hat darüber gepredigt, vor 2 Wochen. Wenn wir ein neues Leben mit Gott beginnen, In der Sprache dieser Bilder passiert Folgendes. Wir wechseln vom Wolfsrudel zur Schafsherde. Das bedeutet Umkehr. Wechsel vom Wolfsrudel zur Schafherde, in die Schafherde Gottes. Und diese Einladung, die steht auch heute, das Rudel zu verlassen und sich der Herde Gottes anzuschließen.